Yeah. I feel it in my blood. It's time for the battle. I feel the rain coming down from the heavens above. Dark feeling from within taking over. I love the adrenaline you get, cause it's time for the battle. Feeling queasy and uneasy, stomach starting to rattle. But I trained all year for this, so now I know that I'm ready. And if a tournament's on Friday, call me Freddy. This is my time, my year, my fight and my chapter. You thought you were a threat?
Herzlich willkommen zu Folge 295 des GamerWG-Podcasts. Heute prügeln wir uns wieder ein bisschen, denn wir lieben es uns zu prügeln. Und das tun wir mit Dead or Alive 5 Last Round. Und mein Bruder, der zusammen mit mir die Fäuste sich einschlägt, ist heute der Thomas. Hallo!
In your face, Maurice! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserer Podcast-Folge rund ums elektronische Prügeln.
Ja, der Tittenprügler ist in die letzte Runde gegangen. Man weiß,
hast du gerade Tittenprügler gesagt?
hast du nicht das Pro-Material gesehen auf YouTube, wo sie verglichen haben, die PS3-Version, da wippen die Brüste so, und in der PS4-Version, da wippen die Brüste so. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, dass das untertrieben ist, was das Spiel angeht. Es hat nämlich sehr viel mehr zu bieten. Und ja. Wir nehmen das Spiel auseinander und haben, glaube ich, zwei interessante Ansichten, weil ich habe alle Versionen von Dead or Alive 5 gespielt. Die Originalfassung, die PS Vita, den PS Vita Port, dann die Ultimate Fassung und dann die Last Round Fassung jetzt letztendlich. Und du bist mit Last Round in den Fünfer eingestiegen.
Genau, in den Fünfer. An sich bin ich aber ein Riesenfan der Serie. Das ist tatsächlich so eine Herzangelegenheit für mich, denn Dead or Alive war ja der erste Exklusivprügler damals schon für die Xbox, für die erste Xbox quasi. Und seitdem habe ich dann auch alle Teile gespielt und bin inklusive Beachvolleyball großer Fan der Serie.
Ja gut, mit denen bin ich nie warm geworden, aber... Ich habe immer die Hauptreihe gerne gespielt und der 360-Teil, der erste, also der Vierer, der war damals eine Wucht optisch und die haben da nochmal einen draufzusetzen versucht. Und das ist denen, glaube ich, ganz gut gelungen. Dead or Alive 5. Es hat sich eine Menge Zeit gelassen nach dem Vierer. Und als es endlich angekündigt wurde, sind viele Aufschreie losgegangen, weil der Original-Entwickler-Typ, der mit der Sonnenbrille, ich weiß seinen Namen nicht, der jetzt dieses Wii U-exklusive Spiel entwickelt, der ist ja weggegangen von dem Team. Und die Leute hatten die Befürchtung, dass das Spiel deswegen schlechter sein könnte als seine Vorgänger oder schlechter gebalanced. Wie war so dein erster Eindruck, was das Kampfsystem und den Schwierigkeitsgrad anging?
Ja, also das Kampfsystem von Dead or Alive und ich, das ist so eine gewisse Hassliebe. Grundsätzlich muss ich sagen, komme ich zum Beispiel mit einem Street Fighter oder mit einem Mortal Kombat, einem klassischen, irgendwie besser klar. Dieses System mit den Blocken, was die ja da sehr tief im System drin haben, war nie so ganz meins. Und ich bin eigentlich ganz gut darin, sehr schnell auf die Knöpfe zu drücken und so in etwa das zu beabsichtigen, was dann auch die Figur macht. Aber irgendwelche Combo-Moves und so habe ich ehrlich gesagt nie wirklich tatsächlich hinbekommen. War aber auch nie notwendig, um dann im Spiel auch voranzukommen, weil ich die Vermutung habe, dass du, wenn du 3-4 Mal verloren hast, eigentlich an einem Gegner, so war es zumindest bisher immer, dann den Schwierigkeitsgrad runtergestellt bekommst im Hintergrund und dann besiege ich den meistens. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das ist zumindest so meine Vermutung, dass das danach irgendwie runtergebalanced wird, bis auf den eigentlichen Endboss. Und da gab es teilweise echte Arschkrampen. Ich erinnere mich an diesen grauenvollen elektronischen Boss. Ich glaube, der war in Dead or Alive 3 der Endboss. Nee, kann das sein?
Ich meine, das war Vierer.
Oder in 4. Boah, das war ein Mistvieh.
Ich hab den auch gehasst. Der hat mich 90% platt gemacht und die anderen 10 waren Glück.
Ja, weil die, genau, weil das war tatsächlich so ein Ding, wo ich auch nicht weiß, wie man den tatsächlich hätte angehen sollen. Aber insofern zur Frage nach dem Schwierigkeitsgrad, ich hab's jetzt quasi so empfunden wie immer, also letzten Endes weder stärker noch schwächer, ist einfach für mich sowieso zu stark und irgendwann komme ich dann so durch.
Okay, okay. Ja, es gibt ja in den Arcade-Modi, ich weiß nicht, 7 oder 8 Schwierigkeitsgrade und ich komme maximal bis normal und das ist irgendwie der dritte. Und höher komme ich nicht, da wird's dann einfach zu schwer, weil auch ich das Problem habe, ich finde das Kontersystem klasse, aber ich kann das einfach nicht. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt halt prügelspieltypisch Angriffe auf normaler Ebene, unterer Ebene und höherer Ebene, also Tritte hoch, runter oder halt geradeaus und dasselbe auch für Schläge. Und um zu kontern, musst du im richtigen Moment die Blockentaste drücken und die Richtung nach hinten, in die halt getreten wird. Also wenn du unten getreten wirst, musst du nach unten und die Kontertaste gleichzeitig drücken. Wenn du geradeaus geschlagen wirst, nach hinten dann die Kontertaste oder halt nach hinten oben, wenn du einen Tritt nach oben bekommst. Und da das Timing rauszuhaben oder die Charaktere mit ihren sauschnellen Bewegungen zu lesen.
Genau, du musst ja erkennen, wo der angreift. Ja. Also es ist also meistens, wenn ich pariere, dann auf der mittleren Ebene und das aus Glück. Und ab und an, und das sieht dann natürlich cool aus, da macht er dann direkt so einen Konter-Move, wo der ja dann den Angriff des Gegners in den eigenen Angriff umwandelt.
Genau.
Das ist schon ganz, ganz nett gemacht, aber ja, ist tatsächlich eher was für Profis, habe ich so den Eindruck.
Ja, aber du hast schon was Wichtiges angesprochen, weil das Schöne an Dead or Alive ist eigentlich immer, finde ich, dass das Kampfsystem so einen ganz wunderschönen Flow hat. Es ist einfach toll, das anzugucken, wie die Charaktere da so fast schon ballettmäßig sich gegenseitig vermöbeln und gegenseitig ausweichen. Das hat vom Bewegungsfluss fast schon was wie ein Tanz, weil das einfach so flott und toll choreografiert ist.
Ja, und dann gibt's ja wirklich da die unterschiedlichsten Kampfstile, die sehr schön in dem Spiel übernommen worden sind. Ob das jetzt eben klassisches Karate ist, zumindest erscheint mir das so. Dann gibt es diesen sehr coolen Drunken Master Style, den einer der Charaktere hat. Der ist quasi nur wie so ein Betrunkener, ja, am Hin- und Her-Wanken und macht da seine Karate-Tricks draus. Oder eben der Wrestler, der tatsächlich dann auch mehr Griff und Wurf-Tricks drauf hat. Das haben die schon ganz je nach Charakter unterschiedlich angegangen und dann auch gut ins Spiel eingebaut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und um nochmal auf die Einleitung zu kommen. es gibt zwar sehr viele weibliche Figuren, deren Brustphysik man auch in verschiedenen Variationen anpassen kann. Es gibt da gar nicht Dead or Alive, Crazy oder irgend sowas, hat mir Andreas erzählt. Das musste man freischalten, indem man ganz oft verliert. In der Last-Round-Fassung ist das von Haus aus freigeschaltet. Und dann gibt's jetzt halt noch einen Last-Round-Modus. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber wo dann auch schon wieder die Physik verrückt spielt.
Wobei, da muss ich tatsächlich sagen, so ein bisschen stört mich das sogar in dem Titel, weil die Physik da mir irgendwie sehr komisch erscheint. Das ist ja ein Hin- und Her-Gewaber irgendwie.
Ja, wie gesagt, du hast ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also man kann das schon auf halbwegs realistisch schalten.
Also ich habe da nichts geändert und das schwimmt quasi eher wie so die Fettaugen auf einer Suppe. So tanzen da die Nippel hin und her. Ich weiß auch nicht.
Am besten mal in den Einstellungen rumschauen. Was auch unfassbar unnötig war, und ich weiß nicht, wieso die Japaner das an Ort machen, das war nämlich in Metal Gear Solid auch schon drin. Ich vermute, du hast es auf der Xbox One gespielt.
Ja, genau.
Hat der Controller dann Gyro-Sensor? Weil du kannst in der PS4-Fassung, wenn du halt im gewonnenen Screen halt den Controller hin und her wackelst, auch die Brüste bewegen. Was ja genauso so wichtig ist und essentiell für ein Prügelspiel, wie es sich anhört.
Nee, du kannst auf der Xbox lediglich, wenn du verloren hast, die Kamera bewegen. Das geht wahrscheinlich dann auf der PlayStation 4 genauso.
Ja.
Gyrosensor gibt's nicht. Insofern weiß ich nicht, ob die das irgendwie eingebaut haben.
Denn
keine Ahnung.
Dann fehlt dir dieses essentielle Prügelspiel-Feature. Es sieht sehr unnatürlich aus, wenn sie da steht und du dann halt mit dem Controller rumwackelst. Und das ist auch überempfindlich. Also du kannst da normal sitzen und wenn du deine Hand nur ein bisschen zuckt, dann fängt es schon an, da wie verrückt rumzuhüpfen. Das sind so Dinge, die die Welt nicht braucht.
Aber da sind wir ja gerade bei den optischen Reizen. Und da muss ich sagen, das Spiel hat einen Quantensprung, finde ich, von der Optik her zum letzten Teil gemacht. Also gerade so die Art, wie die Haut der Figuren ist, also man hat ja teilweise fast Hautporen, die man sieht, die schwitzen realistisch. Die Augen der Figuren sehen super klasse aus, so der Glanz auf den Augen. Also quasi, ich meine, gerade bei Prügelspielen hat man ja nun mal hauptsächlich eben die Charaktere zu sehen. Und obwohl die Figuren ihren Comic-Look grundsätzlich behalten haben, finde ich, haben die es geschafft, diese Comic-Figuren trotzdem irgendwie sehr realistisch zu gestalten. Und das gepaart mit den vielleicht nicht ganz so opulenten Arenen, also es gibt sehr viele, finde ich, und auch sehr abwechslungsreiche und schön gestaltete, aber jetzt im Vergleich zu einem 3D-Shooter aktueller Couleur würde ich eher sagen, sind die Umgebungen eher etwas aufgeräumter und nicht ganz so schön detailliert gemacht worden, aber gerade die Charaktere und Figuren, das erste Sahne und dann natürlich die ganzen Klamotten, die dafür entwickelt haben.
Ja, das war auch schon auf den alten Konsolen ein gewaltiger Sprung, weil der Vierer hat noch so einen ganz starken Anime-Stil, also die Charaktere haben wirklich große Augen, also so im bester Anime-Manier und ganz komische Proportionen im Gesicht und das sieht mittlerweile doch sehr natürlich aus. Und das Tolle ist wirklich, die alten Fassungen, die sahen auch schon so toll aus, aber die haben massivst unter Kannenflimmern gelitten. Und das hast du jetzt in der Last-Round-Version nicht mehr.
Genau.
Das ist einfach, ja, alles alles so glatt und rund, wie es sein muss. Und wenn auch die Hintergründe dann natürlich ihr Alter schon zeigen, weil da gut und gerne mal ein paar matschige Texturen sind oder wenn da so ein in diesem Kriegsgebiet im Hintergrund so ein Sandhaufen ist, dann sieht er schon ein bisschen komisch aus und fällt aus der Reihe optisch. Aber so insgesamt ist es einfach toll anzusehen, was sie da visuell rausgeholt haben.
Ja, also da haben die tatsächlich einiges bewegt, wobei man natürlich gespannt sein darf, das erste Dead or Alive dann für die Next-Gen-Konsolen wird sicherlich da nochmal einen drauflegen, wobei wahrscheinlich dann am ehesten noch, würde ich sagen, bei den Haaren und vielleicht bei den Umgebungen, weil so was Haut und Gesichter angeht, da gibt's für mich eigentlich jetzt nicht mehr viel, was man besser machen kann.
Ja, und wie
auf den aktuellen Geräten.
Und wie die halt auch reagieren auf die Umgebung. Also die werden, alle Charaktere werden richtig dreckig. Wenn du sie ins Wasser platschen lässt, dann wird ihre Kleidung durchsichtig und lassen noch weitere Blicke zu und
Und blaue Flecken, ne, kann man denen schlagen irgendwie.
Genau. Du siehst halt richtig, wie kaputt die sind nach dem Kampf. Und wenn dann der Schweiß runterfließt, also das ist echt beeindruckend, wie mitgenommen die Charaktere einfach nach dem Kampf aussehen. Und das hast du ja nicht in jedem Prügler.
Nee, das ist wohl wahr. Wobei zuletzt ja sowieso, hab so gefühlt, würde ich sagen, weniger gute Prügler eigentlich rausgekommen sind. Ne? Das letzte Soul Calibur ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her. Tekken kann ich mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, wann da der letzte nennenswerte Teil rausgekommen ist, wobei das auch nie so ganz meine Serie war. Und Street Fighter, gut, da gibt's ja andauernd seit mehreren Jahren quasi immer wieder einen Aufguss des Bestehenden. Also insofern ist das eigentlich jetzt, gut, ist jetzt auch nur ein HD-Update, aber ich sag mal, so ein bisschen stagniert ja auch der Prügelspielmarkt, habe ich so den Eindruck.
Ja, Street Fighter 5 ist, glaube ich, gesagt worden, soll nächstes Jahr rauskommen.
Genau, aber leider nicht für die Xbox One erstmal.
Ja. Und Dead or Alive ist da. Ja gut, du hast halt in USA und Japan noch dieses Guilty Gear, was eine coole Optik hat. Ich weiß gar nicht, wann oder ob das überhaupt zu uns kommen soll. Aber ansonsten fällt mir halt spontan tatsächlich auch nichts ein. Also da ist derzeit ein bisschen Flaute auf dem Markt. Aber da kommt Dead or Alive eigentlich ganz gut gelegen, weil Dead or Alive schon immer etwas besser gemacht hat als zum Beispiel Tekken. Du hast halt alle Modi schon im Spiel drinne. Du hast halt einen Story-Modus, den man vergessen kann von der Story, aber der ist halt seine 3-4 Stunden lang. Du hast einen typischen Arcade-Modus, typisches Versus, Time Attack, Überlebenskampf, dass du ganz viele Runden überleben musst. Und jeden der Modi kannst du auch noch im Team spielen. Und ja, Tekken braucht dafür eine Tag-Team-Version. Und in Dead or Alive ist das schon von Haus aus mit drin. Du musst das nicht als DLC kaufen, in keiner Fassung. Du hast immer alle Spielmodi, die essentiell sind für ein Prügelspiel, schon in dem Titel mit dabei. Und die Auswahl ist einfach wahnsinnig. Wenn du mit jedem Charakter in jedem Modi halt das erste Kostüm freischalten willst, dann bist du schon 10-12 Stunden beschäftigt.
Ja, das ist ein Umfangsmonster, das Spiel. Und du hast gerade den Story-Modus schon angesprochen. Also gerade der hat mich wirklich fasziniert, denn gerade in Prügelspielen ist ja der Story-Modus meistens eher so ein drangeklatschtes Übel, hat man so den Eindruck. Aber hier in dem Spiel hatte ich tatsächlich den Eindruck, man hat zumindest versucht, eine Geschichte zu erzählen. Die ist zwar ziemlich Banane, aber schön präsentiert, und es macht einfach Spaß, von Kampf zu Kampf weiterzuziehen, weil zwischen jedem Kampf hat man kleine Sequenzen, und das hat man schon gut aufgeblasen. Vor allen Dingen hatte man ja früher in den Spielen eher so, man hat sich eine Figur ausgesucht, mit der Figur hat man die Geschichte von dieser Figur dann quasi erlebt, und das waren dann meistens so 10 Kämpfe oder sowas. Und hier ist es eigentlich so, dass man eher eine durchgehende Geschichte hat und dann alle 3-4 Kämpfe so im Schnitt dann den Charakter wechselt, und meistens geht das so vonstatten, dass man eben den letzten Kampf mit einer Figur dann quasi gegen eine andere hat, und danach übernimmt man dann die andere Figur, gegen die man gerade noch gekämpft hat. Und man sieht vor allen Dingen da auch viele Schauplätze, die man so dann in den Arenen, glaube ich, auch teilweise gar nicht so betreten kann. Also die haben wir noch so ein bisschen drumherum gebastelt.
Ja, und sie versuchen halt die Geschichte aus den Vorgängern irgendwie aufzugreifen. Die Firma von Helena ist ja irgendwie, ihr Vater war irgendwie
Dotek
korrupt
oder Duatek
und hat verrückte Sachen gemacht. Das Ding ist ja in Teil 4 explodiert in einer der Endcutscenes. Und ich finde das auch so besser tatsächlich, dass diese Story-Sequenzen halt in einem Story-Strang drin sind, anstatt dass du halt den Arcade-Modus praktisch spielst und dann am Ende eine Cutscene dafür bekommst mit jedem Charakter. Es ist viel durchgehender von der Erzählweise her, und auch, ja, du hast einfach ein bisschen mehr Kontext, als dass du dann halt so willkürliche Sequenzen hast, wo sich Hitomi dann am Ende von Teil 4 ein Frühstück macht, was so wichtig war für die Geschichte von Dead or Alive 4.
Ja, es wirkt vor allen Dingen nicht so geizig. Ich meine, hier, jedes Metal Gear hat 80 Stunden Filmsequenzen. Da kann das eigentlich nicht so der Akt sein. Ich meine, das ist jetzt ja immer noch nicht so furchtbar aufwendig, dass sie da einfach mal so ein bisschen drumherum machen. Also das haben sie schön gemacht, vor allen Dingen, weil man die Charaktere dann in den Sequenzen natürlich dann auch nochmal, kann man die da auch nochmal außerhalb der Prügelarenen dann begutachten und bestaunen. Das sieht schon ganz, ganz nett alles aus.
Ja. Hast du auch mal ein bisschen in den Arcade-Modus reingeschaut?
Nee, bisher noch gar nicht. Also ich habe eigentlich bisher nur den Story-Modus gemacht. Ich habe das Spiel auch noch nicht so furchtbar lange, vom Prinzip jetzt anderthalb Wochen. Und ich kann jetzt auch so ein Prügelspiel nicht stundenlang am Stück spielen. Insofern habe ich jetzt bisher nur den Story-Modus gemacht. Und da kommen wir gleich noch zu, in den Online-Modus habe ich reingeguckt.
Okay.
Oder versucht.
Weil du hast ja schon die Kostüme angesprochen. Es gibt irgendwie Millionen von Download-Kostümen. Das Coole ist, ich habe die PS3-Fassung von dem Dead or Alive 5 Ultimate, und da konntest du dir ein Update ziehen, dass das vom Balancing und so weiter die Last Round Update zieht. Dann hast du praktisch auf der PS3 auch das Last Round. Allerdings fehlen dir dann halt die DLC-Charaktere, zusätzliche Kostüme etc. Und weil ich die PS4-Version habe, konnte ich den Save, also meinen Speicherstand, hochladen und musste dann die Dinge nicht nochmal freischalten. in der PS4-Fassung, sondern ich konnte meine Titel, die man gewinnt, meinen Fortschritt in der Geschichte und so weiter und so fort, direkt übernehmen. Hat alles wunderbar geklappt, geht binnen von Sekunden. Und das Tolle ist, in Anführungszeichen, wenn du dir ein DLC gekauft hast im PlayStation Network oder halt auf der Xbox 360, dann kannst du das auf die nächste Version übertragen. Das heißt, hättest du dir die 360-Fassung damals gekauft und darauf DLC gekauft, kannst du dir den jetzt auch kostenlos auf der Xbox One laden. Selbiges gilt auf der PS3 und PS4. Also ich habe mir hier schon ein paar DLC-Pakete, habe ich ja damals erzählt, auf der PS3 geladen. Und die darf ich jetzt auch kostenlos mit in die PS4-Fassung übernehmen. Und das ist ein cooler Service.
Das finde ich auch. Vor allen Dingen, gerade weil man ja doch einiges an Euros da versinken konnte in den Kostümen. Das ist echter Fanservice.
Ja, die nicht falsch verstehen. Das ist schon ein dreiste Abzocke. Also es gab einen Zeitpunkt, da haben die DLC-Kostüme zusammen 100 noch was Euro gekostet. Und das war ein gutes Jahr her. Da sind mittlerweile schon wieder neue raus und ich vermute, es ist jetzt bei 200 Euro irgendwo. Aber wenn du dir halt tatsächlich eins gekauft hast, was dir gefallen haben sollte, dann kannst du das jetzt einfach so übernehmen, anstatt dann nochmal blechen zu müssen, nur weil du eine weitere Version gekauft hast, das spielst.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, ich habe mich da auch vorher nicht so wirklich informiert, was ich da tatsächlich gekauft habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass in dieser Ultimate Edition alles drin wäre, was bis jetzt rausgekommen ist. Das widerspricht aber eigentlich, dass du sagst, Sachen, die du jetzt bis vor kurzem gekauft hast, hättest du dann jetzt da auch übernehmen können.
Es geht nur um die Kostüme, aber du hast die Download-Charaktere, die für das Ultimate rausgekommen sind, die sind schon drin mit den Standardkostümen. Und es sind auch neue Kostüme tatsächlich hinzugekommen für die Ultimate-Fassung, die du einfach so im Spiel freischalten kannst. Also die haben den Standardwert, sage ich mal, noch gestiegen von der normalen Version. Also du hast die ganzen Figuren von der Ultimate-Fassung, 3 oder 4 neue Figuren, die halt damals als DLC angeboten wurden, sind mit integriert worden. Und die ganzen, also es sind halt auch zusätzlich nochmal Kostüme in die Fassung mit reingekommen. Allerdings halt nicht die auch als DLC angeboten sind. Das sind exklusive Kostüme für Last Round.
Die werden ja auch an allen Ecken und Enden da einem angeboten. Das finde ich schon fast ein bisschen penetrant, dass dort andauernd so Banner mitlaufen. Kaufen Sie hier, kaufen Sie da. Aber
ja, das
muss man ja nicht machen. Auf mich persönlich übt das Ganze jetzt auch wenig Reiz aus. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich vom Umfang da sowieso erstmal erschlagen, aber gut, wenn man da sehr viel Zeit verbringen will, das ist wahrscheinlich wie eben bei einem Forza Horizon, wo der Standardmensch sagt, okay, da sind 250 Autos bei, wer braucht da noch mehr? Das ist dann tatsächlich für die Hardcore-Fans und da ist es natürlich auch gut, wenn die dann noch bedient werden.
Ja, nicht falsch verstehen, also die Kostüme, die man freischalten kann, das sind genug für jeden Charakter. Der Originalcast von der $5, da hast du 15, 20 Kostüme allein plus die 3, 4, die am Anfang schon freigeschaltet sind. Also du hast wirklich genug Auswahl in der Version. Der DLC-Kram ist halt wirklich nur, wenn du es brauchst. Du bekommst auch so genau für die Augen geboten. Keine Sorge, Leute. Das ist kein Muss, die DLCs.
Ja, das meine ich halt. Es ist eben dann wie bei einem Rennspiel. Also für die meisten Leute sind dann ja irgendwie 250 Autos auch erstmal genug.
Ja.
Ne? Da. Ja, aber Autos gibt's da keine, sondern eben Kostüme und Prügeleien. Und was ich ganz nett finde, ist eben, dass auch hier sich die ganzen Charaktere eigentlich aus den alten Spielen durchgezogen haben. Das heißt, als Fan der Serie sieht man direkt wieder die alten Figuren und dann kann man dann eben auch die Updates bestaunen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nett, dass man da sieht, wie die Figuren über die Jahre einfach schöner geworden sind. Das hat man ja eben nicht bei allen Serien so. Manchmal sind ja dann doch immer relativ viele neue Figuren da untergebracht.
Ja, also wenn man den Vierer gespielt hat, der einzige Charakter, der fehlt, ist der Master Chief. Gut, weil das halt auch auf die PS3 gekommen ist und es ist halt, man kennt die Gesichter, man fühlt sich gleich wieder heimisch, aber durch das Facelift, was das Spiel bekommen hat, hat man auch da wieder ein bisschen Neues zu entdecken. Die Charaktere wirken alle insgesamt erwachsener. Kasumi zum Beispiel, die hat halt wie so ein ganz typisches Anime-Mädchen ausgesehen und sie wirkt jetzt schon eher frauenhafter, erwachsener. Nicht mehr so kindlich, was durch die Gesichtszüge halt damals der Fall war. Und das lässt sich auf alle Charaktere übertragen, die sind ernster zu nehmen visuell. Und wie gesagt, da in der Hektik merkst du die ganzen blöden Brustdinger, mit denen das Spiel beworben wird, auch gar nicht. Ich finde, das ist vollkommen unnötig, das Spiel damit zu bewerben, weil das so Dinger sind, die hast du in der Hektik des Gefechts eh nie im Auge. Und dann sind da halt so Modi drinne, wie der Fotomodus oder dieses Video aufzeichnen, aber das sind Dinge, die die Welt nicht braucht und einfach nur nette Dreingaben sind. Insgesamt ist das halt einfach trotz allem beeindruckend, was sie da visuell nochmal rausgehauen haben und dass das einfach schon immer so butterweich gelaufen ist. Also bei Dead or Alive 5 in allen seinen Versionen, inklusive der Wiederfassung, habe ich immer das Gefühl gehabt, die volle Kontrolle zu haben, dass dann nie die Framerate einbricht und dass das alles einfach so butterweich laufen muss, wie ein Prügelspiel eben zu laufen hat, dass dir da nicht dein Timing ruiniert wird.
Nee, das stimmt. Also irgendwelche Lags oder so gibt's da nicht. Man fragt sich halt so ein bisschen, ob die Umgebung nicht noch etwas detaillierter hätten machen können, denn gerade eben auch so andere Spiele, so Open-World-Spiele letzten Endes, da kann man sich ja teilweise auch schon prügeln, nur dann ist die Umgebung eben dann doch noch was detaillierter. Aber gut, da muss man einfach auf den nächsten Teil warten.
Ja, wobei es ist schön, ist, dass sie auch viele Stages aus den Vorgängern übernommen haben. Also wer den Dreier zum Beispiel gespielt hat, da gab es eine Stage, wo du so auf Felserhöhungen gespielt hast. Und das Tolle an Dead or Alive ist, dass du dich immer in gewissen Stages von einer Ebene auf die nächste prügeln kannst. Und dann stößt du den halt von dieser einen Felsplatte runter und dann auf die nächste. Dein Charakter springt hinterher, das ist immer schön animiert. Und da bieten auch die Stages genug Vielfalt, dass du noch ein bisschen Freiraum hast, Dinge zu erkunden. Weil nicht nur Stages können sich beeinflussen lassen, halt durch dein Kampfsystem. Es gibt zum Beispiel einen Floors-Level, der ist auf dem Wasserfall, und wenn du deinen Gegner an die Wand rammst, stark genug, dann wird das Floß gelockert und fährt bis zu einem Wasserfall, und dann kannst du den Kollegen an dem Wasserfall dann halt runterkicken. Und so gut wie jedes Stage bietet so Trefferzonen, nenne ich das jetzt mal. Wenn du genug Energie verloren hast, dass um deinen Energiebalken so ein roter, ja, dass es so rot aufblinkt, kannst du so einen aufgeladenen Schlag machen. Und wenn du den Charakter dann in eine dieser Trefferzonen schickst, bekommst du eine besonders effektvolle Bonusanimation, die dir noch zusätzlichen Schaden anrichtet. Also da kannst du den Charakter zum Beispiel in einen Panzer reinrahmen, der dann den gegnerischen Charakter abballert. Und so eine Spielereien sind auch in fast allen Levels drin.
Ja, macht dann auch immer Spaß. Manche Außenbegrenzungen sind ja auch elektrisch aufgeladen oder so, dann zuckt man da so Blitze. Das ist schon ganz cool. Da gab's auch mal so einen Gong in dem Vorgänger, das hat auch mal Spaß gemacht, da jemanden vor den Gong zu treten.
Ach, und dann die Treppe in dem Tempel runterstoßen.
Genau.
So muss das.
So muss das, ja. Spielmodi hat sie eben auch schon angesprochen. Es gibt verschiedene, insbesondere auch diese Tag-Team-Matches sind natürlich ganz witzig, wo man sich noch abwechseln kann mit den Figuren. Da hat man dann noch so ein bisschen Taktik, die man da natürlich reinbringen muss. Dass man immer der eine Charakter erholt sich ja, während der andere quasi gerade am Prügeln ist. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die einigermaßen gleich hält. So mache ich das zumindest immer.
Ja. Ich muss sagen, generell ist Dead or Alive 5 aufgrund der vielen Schwierigkeitsgrade, die es bietet, einsteigerfreundlicher. Etwas, was komischerweise in den nachfolgenden Versionen nicht mehr drin ist, aber in dem Original Dead or Alive 5, da waren im Story-Modus so kleine Quests drin, dass du das Kampfsystem gelernt hast. Die haben das aussortiert seit dem PS Vita-Teil in ein separates Tutorial. Und ich verstehe bis heute nicht, weshalb sie das gemacht haben, weil das Tolle an der ursprünglichen Dead or Alive 5-Fassung war halt wirklich, du hast den Story-Modus gespielt und dann hattest du die Basics und ein bisschen was darüber im in der Hand praktisch. Das hat dir die Story einfach so ans Herz gelegt. Und jetzt musst du das in einem separaten Trainingsmodus machen. Und ich weiß nicht, weshalb das der Fall ist. Ich finde das tatsächlich ein bisschen negativ in den nachfolgenden Fassungen, weil du dadurch die Lernkurve ein bisschen rausgezogen bekommst. Also du hast nicht mehr diesen coolen Spielfluss, wie du das in der Originalfassung hast. Du spielst den Story-Modus und dann bist du bereit für die anderen Modi. Jetzt kannst du dich durch den Story-Modus klappern und hast dann vielleicht ein paar Kniffe der Steuerung nicht raus, weil die dir den erst in einem separaten Trainingsmodus erläutern.
Ja, was hat dir denn so bisher am meisten Spaß gemacht, so von den verschiedenen Spielmodi?
Am liebsten zocke ich tatsächlich den Arcade-Modus. Der geht auch seine typischen 8 Runden. Und einfach ja, eine schnelle Runde spielen halt im normalen Versus. Das Spiel hat auch minimale Ladezeiten. Also man kann das wirklich mal für 15, 20 Minuten einlegen und dann seine 4-5 Runden durchprügeln und dann ist man befriedigt mit dem Spiel und kann erstmal sich wieder anderen Dingen mit widmen, weil das halt einen coolen Spielfluss hat und auch so flott vonstatten geht. Die anderen Sachen wie Time Attack und so habe ich eigentlich immer nur wegen den Kostümen gespielt. Ich bin mehr der Versus- oder Arcade-Mode-Spieler. Und bei dir?
Ja, mir hat am Story-Modus eigentlich ganz gut gefallen, dass der auch permanent eigentlich am Abspeichern ist. Also gerade das, was du gesagt hast, dass man das häppchenweise spielen kann, geht beim Story-Modus dann nämlich auch auf. Das gab's ja eigentlich früher im Story-Modus nicht. Da hast du immer anfangen müssen und dann wusstest du, okay, ich muss jetzt mit dem Charakter meine 10 Kämpfe oder so hintereinander durchziehen, ansonsten war das alles für die Katz. Und hier ist das so, dass der eigentlich eben dann immer beim Charakterwechsel so grob alle 3 bis 4 Kämpfe dann abspeichert. Das fand ich ganz cool, hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Gestern wollte ich dann, nicht zuletzt, weil ich gewittert habe, dass es da noch Achievements gibt, dann auch schon mal eine Runde online ausprobieren. Und tatsächlich, man hat eh viel Schlechtes über das Spiel gelesen, was ich so nicht bestätigen kann. Also ich habe gelesen bei Amazon in den Bewertungen, wo ich es auch bestellt habe, so nach dem Motto, bloß nicht bestellen, total verbuggt, stürzt laufend ab, Xbox-Version wäre am grauenvollsten und was da alles geschrieben worden ist. Also ich kann nur sagen, bei mir ist es bisher noch nicht abgestürzt, läuft alles wunderbar. Aber ich war schon etwas überrascht gestern Abend, als ich dann den Online-Modus hier auch für den Podcast nochmal ausprobieren wollte, dass der in keinster Weise funktioniert hat. Also es gibt verschiedene Arten, wie man den angehen kann und auch verschiedene Sucheinstellungen. Und auch selbst, als ich nachher auf alles offen und alles angegeben habe, ja, hat er kein einziges Spiel gefunden, was ich für unwahrscheinlich halte, an einem normalen Abend um, weiß ich nicht, es war 9 Uhr oder so.
Ja, das habe ich nicht testen können, weil ich kein PS Plus habe derzeit. Aber ich habe auch halt schreckliche Sachen gelesen, bevor das Spiel bei mir angekommen ist mit den Abstürzen.
Es gibt Oddworld diesen Monat, du brauchst PS Plus.
Kein Oddworld-Fan, habe ich schon auf der PS1 nicht gemacht.
Okay.
Aber es, ach Gott, ja, es lohnt sich schon. Ich weiß, ich mach das noch. ich muss auch sagen, also ich habe Dinge gelesen, dass halt das Spiel dir freezen soll, wenn du irgendwas machst in den ganzen Spielmodi und ja, Speicherstände kaputt gehen, dass die Installation irgendwie korrumpiert wird und du das dann neu installieren musst. Nichts passiert und ich habe auch schon wieder in der PS4-Fassung meine 10, 15 Stunden drauf. Ich weiß nicht, was die Leute machen, um da die Abstürze zu provozieren. Es gibt einen Absturz, den habe ich jetzt bewusst nicht getriggert, wenn man im Tutorial auf Deutsch irgendeine Sektion macht. Das geht auch mit Italienisch und Französisch oder so, da stürzt das Spiel ab. Aber ich habe das Tutorial eh schon gemacht gehabt in den anderen Fassungen, da brauchte ich das jetzt nicht. Also wenn man das darüber triggern kann, habe ich, ja, ignoriert, aber...
Ja gut, irgendeinen Fehler, den kann es ja immer geben, den müssen die halt dann beheben, aber ich habe nur festgestellt, immer wenn ich die Pause-Taste drücke, friert das ein, aber ich glaube, das ist gewünscht.
Oh, das ist nicht gut.
Nee.
Ja. Etwas, was mich ein bisschen gestört hat, na, das ist jetzt schon wieder erste Weltprobleme, wenn man die Share-Taste drückt auf der PS4, dann wird das Spiel nicht pausiert, es geht weiter. Du bist dann in diesem schönen Screenshot-Menü und dann gehst du zurück und dein Charakter ist platt, weil das Spiel nicht pausiert, wenn du auf Share drückst. Ich weiß nicht, wieso. Ziemlich schwachsinnig. Aber gut, das ist ein kleines Manko, was man auch locker mit dem Fotomodus beheben kann.
die Share-Taste. Immer wenn ich die drücke, erscheint die Sängerin auf dem Bildschirm. Naja.
Zum Glück nicht.
Das wär's noch. Buena. Naja. Ich sollte nicht singen hier im Podcast. Oder auch irgendwo anders. Das ist natürlich tatsächlich ein Manko. Vor allen Dingen zeigt das ja, die können das nicht einmal selber ausprobiert haben. Also das ist natürlich auch so eine Sache, die geht dann gar nicht. Aber lässt sich ja relativ easy beheben. Beim Online-Modus wahrscheinlich nicht. Aber für Singleplayer, Herrgott, warum soll man da nicht in Ruhe einen Screenshot machen können? Was übrigens halt heute auf der Xbox auch geht. Yes.
Hast du das Update schon geladen, ja?
Nee, ich habe es eben extra nicht geladen, weil ich nicht wusste, wie groß das ist. Und ich wollte hier unsere Leitung für den Podcast nicht torpedieren. Ich war eben erst kurz zum Podcast nach Hause gekommen. Aber ich denke, das lädt sich über eine Nacht sowieso automatisch und dann ist das auch okay.
Ja, ja. Das Schöne ist, das Spiel wird zum Budgetpreis angeboten. Also man muss für Last Round jetzt keine 60 Euro ausgeben.
Fand ich auch nett. 40 Euro habe ich bezahlt.
Genau.
Man kriegt es wahrscheinlich sogar noch günstiger, wenn man es irgendwo, eben da nicht bei Amazon, sondern bei den einschlägigen Grotten oder sonst wo bestellt.
Ja, ja, also man kommt mit 35 bis 40 Euro weg und für den Umfang ist das einfach wahnsinnig. Wer jetzt schon eine vorangegangene Version hat und sich zum Beispiel die DLC-Charaktere auch gekauft hat für die Ultimate-Fassung, da weiß ich nicht, ob sich das Upgrade unbedingt lohnt. Wie gesagt, das kann ein Flimmernfeld weg. Es ist alles noch ein bisschen schärfer, die Figuren sind noch ein Ticken detaillierter, aber vom Umfang her ist es der alte mit Fassung, wenn man sich die DLCs gekauft hat, eigentlich identisch. Und dann ist das nur ein grafisches Update, was man sich da kauft. Ich habe mir die Figur nicht gekauft damals, deswegen war es mir durchaus wert, das Spiel dann halt auch visuell nochmal in der schöneren Fassung, in der hoffentlich wirklich letzten Fassung, mir dann auch nochmal zuzulegen. Und da kam mir der Preis von nur 40 Euro zum Launch eigentlich auch ganz gelegen.
Ja, ist auf jeden Fall ein fairer Preis, muss man sagen. Mehr Spiele sollten nur 40 Euro kosten. Wo wir gerade dabei sind, ist zwar ein bisschen off-topic, aber zum Beispiel selbst, wenn man sich jetzt das neue Resident Evil holt, wovon ich zumindest die erste Episode jetzt schon gespielt habe, das kostet ja komplett 25 Euro. Also finde ich irgendwie sehr, sehr fair momentan. Die ganzen Telltale-Spiele sind ja auch günstiger. Eventuell teilt sich da sogar so ein bisschen im Moment der Markt, hat man schon fast den Eindruck, weil auf der anderen Seite sowas wie dieses The Order 1886, was ja teilweise sogar für 70 oder noch mehr Euro, hatte ich das gesehen, zum Kaufen angeboten wird, ist ja so dann das Kontrastprogramm irgendwie zwischen AAA-Titeln und dann wiederum eben den vergünstigten anderen Spielen.
Ja, ja, es schlägt eine nette Balance auf jeden Fall, vor allem für die Brieftasche.
Was meinst du?
Es schlägt eine gute Balance auf für die Brieftasche. Es lohnt sich, da auch mal auf die Preise zu gucken. Ja, es ist halt einfach eine volle Packung, die man da bekommt für die 40 Euro. Man kann, wenn man im normalen Versus-Modus ist, kann man so einen Modus aktivieren, wo alle Kostüme freigeschaltet sind. Dann kannst du halt nur keine Screenshots machen und dein Fortschritt wird nicht gespeichert. Aber du kannst dir halt schon alles angucken.
Aber das geht doch bestimmt mit der Share-Taste, oder?
Das weiß ich nicht.
Na, würde ich mal von ausgehen.
Aber du hast halt eingeschränkte Möglichkeiten, aber du kannst dir trotzdem schon den ganzen Ingame-Content anschauen. Alle Figuren sind von Anfang an freigeschaltet. Du musst nicht, wie in der ursprünglichen Fassung, so und so viele Kämpfe machen, um die Figur freizuschalten, so und so viele Kämpfe, um die Figur freizuschalten. Du hast alle Stages, alle Charaktere, alle Kostüme auf Knopfdruck freigeschaltet, wenn du möchtest. Wenn du es normal einlegst und dann normal spielst, dann fehlen dir halt nur die Kostüme. Alle Stages sind da, alle Modi sind von Beginn an da, alle Figuren sind da. Also du hast so ein großes Paket. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfer das sind. 25, 30. Das ist eine Menge. Dann hat jeder seine 20, 30 Kostüme in der normalen Ausführung. Dann hast du auch nochmal 20 Stages. Einige halt mit ihren Unterleveln, die du dann auch separat anwählen kannst. Die ganzen Modi habe ich ja vorhin schon aufgezählt. Plus Online-Modus, den wir jetzt noch nicht schauen konnten. Und das kriegt man alles für 40 Euro. Das ist so ein Megapaket, wer auf Prügelspiele steht und wer darüber hinwegsehen kann, dass das Marketing halt sich völlig falsch fokussiert bei dem Spiel, der bekommt hier einen richtig geilen Prügler geboten.
Ja. Aber das finde ich auch, muss man wirklich nochmal sagen. Das ist jetzt tatsächlich kein Spiel, was für Voyeure ist, sondern tatsächlich eins für Prügelfans. Das andere ist letzten Endes eine netter Bonus, wenn man es mag. Und ich sag mal, ich glaube, das sollte tatsächlich nicht der Kaufgrund sein, weil ich glaube, da ist man dann an anderer Stelle besser beraten, wenn man auf solche Bildchen oder so steht. Also da kann man besser tatsächlich als Prügelspielfan zuschlagen und dann ist auch gut. Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen.
Ja, ist für jeder, der sich auf der neuen Konsolengeneration prügeln will, definitiv eine gute Wahl. Da macht man nichts verkehrt mit dem Kauf.
Nee. Ja.
Wollen wir noch ein kleines Outro machen?
Ja, können wir machen, weil ich glaube, zu Dead or Alive haben wir eigentlich so das, was man sagen kann, gesagt. Ist halt einfach wirklich ein Umfangsmonster. Das Spiel bietet letzten Endes für mich mehr, als ich jemals wegprügeln kann und auch wegprügeln möchte, was ich bei Prügelspielen dann auch immer sehr charmant finde, weil im Gegensatz zu anderen Spielen hinterlassen die bei mir nie das schlechte Gewissen, irgendwie was unfertig liegen zu lassen, sondern man hat tatsächlich, wenn man dann mit allen Charakteren mal gespielt hat und sich so ein bisschen rumgeprügelt hat, dann ist das für mich auch meistens dann so, dass ich das zumindest so abhaken kann. Man hat es ausgenutzt und der Rest ist dann eben so eine Sache, die legt man immer mal wieder ein. Bisschen schade finde ich, ich hatte so einen richtig geilen Arcade-Stick für die 360. Den habe ich leider jetzt für die Xbox One nicht, aber mit dem Pad spiele es sich eigentlich auch ganz gut. Insbesondere mit dem neuen Steuerkreuz kann man das auch ganz gut spielen, aber mit dem alten Arcade-Stick war natürlich schon noch eine Ecke cooler.
Ja. Wobei ich Dead or Alive tatsächlich bevorzugt mit dem Analog-Stick spiele. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es Gewöhnungssache, aber ich finde eigentlich, das stört sich auch mit dem Analog-Stick ganz angenehm.
Ja, ich weiß, ich habe irgendwie generell bei Prügelspielen immer eine Aversion gegen die Analog-Sticks. Ich bin da immer lieber der Freund von eben einem Arcade-Stick oder von einem knackigen Steuerkreuz.
Okay.
Na. Ja, Outro hast du gerade gesagt.
Genau, denn wir beide sind stolze Besitzer eines New 3DS. Möchtest du deine Geschichte nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Gerne, die hat's bei der Vorbereitung schon erzählt. Weil ich bin an den New 3DS eigentlich sehr überraschend gekommen. Ich hatte eigentlich mich im Vorfeld auch so ein bisschen informiert, habe festgestellt, ja, der neue 3DS, der ist ja vor 2-3 Wochen, glaube ich, so auf den Markt gekommen. Ist da, kann vom Prinzip her fast das gleiche wie der alte, ist aber in Details verbessert, ist was schneller, was schöner, stabileres 3D, aber letzten Endes, ich hatte bisher den kleinen, nicht den XL, und selbst in der kleinen neuen Variante, der kostet ja 179 Euro, 179 glaube ich, ja, richtig, und das ist eine ganze Menge Geld dafür, dass es halt so ein Ticken besser aussieht. Und ich hatte eigentlich eben vor, den mir nicht zu holen oder nur dann zu holen, wenn er tatsächlich, wenn ich den mal im Laden sehe und dann feststelle, boah, der flasht mich, der ist so richtig gut. Und mit der Einstellung bin ich dann letzte Woche in den GameStop gefahren. Nicht, weil ich den GameStop so toll finde, sondern weil das eigentlich so ein Punkt ist neben Saturn und Mediamarkt, wo man sich sowas überhaupt mal angucken kann. Und ich war in der Innenstadt und das war einfach der nächste Laden und hatte dann da gefragt, wie sieht's aus, hab da so ein Gerät da, würde ich mir gerne mal angucken, weil ich habe den alten und eigentlich lohnt sich das aus meiner Sicht wahrscheinlich gar nicht, aber ich möchte gerne trotzdem mal gucken und mal sehen, ob es sich vielleicht doch lohnt. Da meinten die dann das nette Personal im Laden zu mir, so sinngemäß, ja, sehen wir ganz genauso, dass sich das nicht wirklich lohnt, umzusteigen von dem alten. Deswegen haben wir ein Top-Angebot für dich. 45 Euro brauchst du nur zu zahlen und gibst uns den alten. Und ja, so bin ich dann relativ charmant an einen neuen 3DS gekommen, weil für 45 Euro war es mir dann doch wert. Ich musste noch drei alte Spiele mit abgeben, aber da tatsächlich uralte. Also ich habe DS-Spiele abgegeben und die haben alles genommen. Also ich habe da WarioWare und so Gurken dann abgegeben. Und da war ich selber überrascht, aber damit haben sie mich gecatcht und ich habe es nicht bereut. Also es ist so ein schönes Gerät. Also rein von der Optik her ist das ein Meilenstein zum Alten, wobei das wäre es mir normalerweise eben dann keine 179 Euro wert gewesen. Aber der hat, ich habe den in diesem geilen Computermaus-Grau genommen, in diesem klassischen Super Nintendo Grau, und der hat dann sogar die Buttons eben in den Farben vom alten Super Nintendo Controller, und das ist ein Gerät für Fans zum Verlieben quasi. Und so die Spiele darauf, die spielen sich auf jeden Fall deutlich verbessert, was das 3D angeht. Der Rest ist natürlich gleich, aber wer den alten hatte und dann den neuen sieht, ich kann nur sagen, das 3D ist jetzt, oder anders gesagt, ist jetzt vielleicht nicht besser, aber es funktioniert zum ersten Mal und ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Bei dem alten musste man ja wirklich mal so ziemlich starr halten und ich habe es in der Regel ausgeschaltet nach einer Zeit oder nur in bestimmten Phasen mal angemacht, und jetzt hier läuft's durch. Ich habe schon relativ viel Zelda weitergespielt, ich bin immer noch bei Link's Awakening dran und das macht schon Spaß auf dem Gerät. Und dafür hat man dann auch die Zukunftssicherheit und dann auch ja diesen C-Stick, den ich aber noch nicht ausprobieren konnte.
Ja, ich habe die XL-Variante genommen, der leider nicht diese schicken Farbmuster. Ich habe mir den dann in Metallic-Schwarz mitgenommen.
Verstehe ich nicht, oder? Also ich find's tatsächlich die geilste Farbgebung für so ein Gerät. Warum die überhaupt? Ich glaube, die haben noch nicht mal das Design von dem XL geändert, ne?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Nee. Kai hatte mir letztens gesagt, das sind wohl dieselben Abmessungen auch wie das alte XL-Gerät.
Genau. Und ich kann ja noch die Cover sogar wechseln bei meinem, auch ein sehr nices Feature, ne?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weshalb die da so Dinger bei dem XL rausgenommen haben.
Ja. Also eigentlich Dinge, die nichts kosten, sage ich mal, aber okay, schieß los.
Das war mein erster 3DS. Ich hatte damals keinen, ich habe immer gewartet, ich habe immer gesagt, ja, da kommt bestimmt noch eine Version, Dann kam der 2DS raus, erst kam der XL raus, da habe ich gesagt, sieht interessant aus, dann kam der 2DS raus, war sehr viel günstiger, ich gesagt, vielleicht. Und jetzt beim New 3DS XL habe ich dann gesagt, okay, langsam wird's Zeit. Und ein bisschen Ärgernis war natürlich, dass kein Ladekabel beiliegt. Ich weiß jetzt nicht, wie du das gelöst hattest. Musst du das beim GameStop abgeben und dir ein neues kaufen, oder?
Ja, das war das Bekloppte. Bei meinem alten war das Ladekabel dabei, das durfte ich mit abgeben.
Oder musstest du dir ein neues kaufen, super.
Nee, ich habe noch zwei davon zu Hause. Ist ja das Gleiche seitdem damals. Also diese Kabel hat Nintendo ja quasi im Gegensatz zu Apple, wo gestern herausgekommen ist, dass das fürs neue MacBook das Kabel irgendwie 90 Euro oder 80 kostet, sind das ja hier immer die gleichen Kabel.
Okay. Ja, ich hatte nur ein DS Lite und den habe ich meinem Bruder gewidmet. Und ich habe jetzt halt mir noch ein Third-Party-Ladekabel kaufen müssen. Was nochmal 6-7 Euro zu Buche geschlagen hat. Aber das Schöne ist, dass es über USB läuft. Das heißt, ich kann es auch am PC aufladen. Ich muss nicht immer den Stecker in die Steckdose stecken.
Ja, und ich glaube, selbst das original Nintendo-Kabel bei Amazon hatte ich geguckt, 7 Euro. Also ich meine, viele regen sich darüber auf, aber wer tatsächlich so wie ich noch zwei von den Kabeln von alten Gameboys hier rumfliegen hat, da, ja. Also ich finde es in Ordnung von der Warte her, dass es da nicht zwingend dabei sein muss, gerade weil es eben zum Selbstkostenpreis mehr oder minder einem Verkauf wird. Nur leider ist es ja von Nintendo aus nicht so, dass die an die Umwelt denken, unterstelle ich jetzt einfach mal, sondern eben tatsächlich nur wieder Profit- und Gewinnmaximierung. Das ist so ein bisschen das Einzige, was daran schade ist. Aber es ist verschmerzbar.
Ja. Also ich kann jetzt keine Vergleiche ziehen, wie gut der Screen ist im Vergleich zu den alten Fassungen. Ich habe nur ein paar Vergleichsvideos gesehen, dass das wohl kontrastreicher ist, ein bisschen farbstärker. Der hat ja auch einen neuen Prozessor bekommen. Das heißt, alles lädt ein bisschen schneller. Das Coole ist, ich konnte sofort, also nachdem mir jemand auf Twitter gesagt hat, wie das funktioniert, mein Konto mit dem Wii U-Konto verbinden, was eine ziemlich nette Sache war. Und
oh, das habe ich noch nicht gemacht. Wie geht das?
Im Optionsmenü ist ganz oben so ein Balken. Den sieht man irgendwie nicht. Da ist oben ein Balken und da wirst du dann nach deiner Nintendo-ID gefragt. Und dann kannst du einfach dieselben Daten eingeben und dann hast du das Konto auf beiden Geräten. Und es gibt ja mittlerweile...
Was habe ich davon?
Es gibt mittlerweile ein paar Cross-By-Titel. Also wenn du dir auf der Wii oder 3DS das runterlädst, kannst du es auch auf dem
anderen... Shovel Knight zum Beispiel?
Nee, das zählt leider noch nicht dazu. Die sind erst sehr spät auf den Trichter gekommen. Das heißt, es ist nur eine Handvoll Spiele, aber ja, gut, es ist halt eine nette Dreingabe. Und die starten da gerade durch. Ich hoffe, dass es mehr wird.
Wir haben noch einen Killer-Feature übrigens vergessen, die Amiibos. Und das war für mich nämlich auch noch einer der Punkte, warum ich gesagt habe, das kann für die Zukunft sehr nice werden.
Ja.
Die sind kompatibel mit dem Gerät, was mit dem alten nicht war. Da ist also ein NFC-Reader mit drin. Und das, sag ich mal, hat momentan auch noch keine Relevanz, aber die wird kommen. Und das ist natürlich cool.
Ja, im Vorgespräch sind wir schon drauf gekommen, dass wir beide dieselbe Erfahrung mit diesem C-Stick gemacht haben. Der gibt irgendwie kein Feedback. Das ist ganz komisch, wenn man den das erste Mal anpackt und dann fragt man sich einfach, wie funktioniert denn das Ding?
Der fühlt sich an, wie wenn du bei einem Bleistift obendrauf ein Radiergummi hast und mit dem Daumen an diesem Radiergummi rumspielst. So fühlt sich dieser C-Stick an. Der macht quasi keinen Millimeter in irgendeine Richtung. Und trotzdem sagst du, funktioniert er. Ich habe noch kein Spiel dafür.
Genau, ich habe Smash Bros. Ein bisschen gespielt, aber hauptsächlich Majora's Mask 3D. Und da kannst du ja die Kamera in dieser Fassung drehen. Und obwohl der kein Feedback gibt, ist der überraschend präzise. Also du drückst nach links, der dreht dann nach links. Du drückst hoch, dann zoomt er an die Figur ran. Und das tatsächlich auch stufenweise. Also du kannst das von der Geschwindigkeit her regeln, obwohl du kein Feedback auf dem Finger hast. Das ist total komisch. Das kann man nicht beschreiben. Das fühlt sich so falsch an, aber es funktioniert tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben. Du legst deinen Daumen drauf und du drückst tatsächlich den Stick irgendwie in eine Richtung und das klappt. Aber du hast du hast nur visuelles Feedback. Das ist total komisch. Ich bin jetzt zum Beispiel halt verwöhnt, dass du da zwei richtige Analogsticks hast. Und ich habe immer diesen C-Knubbel da belächelt. Aber jetzt, wo ich meine Stunden in Majora's Mask reingesteckt habe, muss ich sagen, alle Sorgen sind Vergangenheit. Das Ding funktioniert überraschend gut. Ich habe von ein paar Leuten schon gehört, so bei Monster Hunter ist der vielleicht ein bisschen zu träge, aber bisher macht er seinen Dienst. Also ich kann mich echt nicht beschweren, dass das Ding irgendwie jetzt unnötig ist. Das Teil hat außerdem zwei zusätzliche Schulterbuttons, die, finde ich, sehr viel angenehmer zu erreichen sind als die normalen Schultertasten. Das Coole ist, du kannst sie dann halt auch optional benutzen für die alten Spiele. Das heißt, die sind auf dieselben Tasten gemappt wie Normal L und Normal R, also ZR und ZL funktionieren dann wie die normalen Schultertasten. Und bei dem kommenden Xenoblade Chronicles werden die dann erstmals auch eigenständig benutzt für Manöver. Das heißt.
Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird ziemlich cool, oder?
Ja, das ist auch einer der Titel, weshalb ich gesagt habe, ja, da holst du dir den New 3DS XL für. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das macht auf dem Handheld.
Man darf eh mal abwarten, ob das, was die jetzt mit dem Gerät ausprobieren, nicht vielleicht auf Dauer Schule machen könnte. Mich würd's auf eine gewisse Art und Weise freuen. Bisher war das ja eigentlich so ein Tabuthema, bei Konsolen mal stärkere Prozessoren einzubauen. Muss ich jetzt ja auch nicht permanent und andauernd haben, aber warum macht man es nicht doch einfach auch mal in Zukunft bei einer von den großen Konsolen, einfach mal nach 3-4 Jahren den Prozessor mal zu tauschen und aber an sich das bestehende System beibehalten. Mal sehen, wie das jetzt sich so bei dem DS auswirkt, ob da tatsächlich auf Dauer dann auch viele Titel kommen, die diesen neuen Prozessor unterstützen oder ob das so eine Totgeburt ist. Was auch einer der Gründe war, warum ich gesagt habe, boah, also ein Wechsel für 179 Euro, ob sich das lohnt, ich weiß es nicht.
Wusste
ich ja noch nichts von den 45 Euro.
Wer noch keinen 3DS hat, der sollte unbedingt das neue Gerät nehmen. Selbst wenn halt keine Spiele dafür rauskommen. Die Ladezeiten sind schneller, wie gesagt, durch den verbesserten Prozessor. Das 3D ist besser, der Bildschirm ist kontrastreicher. Der hat auch als normaler 3DS, sage ich mal, genug Features drinne, die ihn nochmal über das alte Gerät heben. Und wer noch keinen hat, da würde ich auch sagen, also da kauft euch den, dann seid ihr eh auf der sicheren Seite. Und ja, gut, wenn man ein gutes Angebot findet, wie du halt, dann lohnt sich auch das Upgrade. Aber bisher fehlen da halt einfach noch die Titel, die das Gerät voll und ganz ausnutzen. Das stimmt schon.
Da frage ich mich eh, was GameStop jetzt mit meinem macht. Ich meine, die haben mir vom Prinzip her 135 Euro dafür gegeben. Den kriegen die doch nie mehr. Das Gerät ist vom Release-Tag aus 2011 für irgendwie einen vernünftigen Preis an jemand anderen verkauft, oder?
Ja, ja.
Das schon, also war tatsächlich, ich meine, ich bin immer viel am Schimpfen über GameStop, weil ich eigentlich das total abzocke finde, was die da machen, aber in dem Fall war das mal ein echtes Angebot.
Gott, zwei positive GameStop-Stories in unserem Podcast innerhalb des letzten Jahres. Ich habe ja meine ganzen Spiele letztes Jahr abgegeben und war auch überrascht, wie viel ich bekommen habe. Also sind die großzügiger geworden oder oder haben wir einfach nur ein falsches Bild?
Ich glaube, die hatten wahrscheinlich gehofft, dass ich zum Beispiel noch einen Zelda Majora's Mask dazu kaufe oder so. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Also vom Prinzip her habe ich nur dieses Angebot wahrgenommen und bin dann so schnell es ging aus dem Laden wieder raus.
Ja, aber ich finde halt die Geschichte so toll. Ach, weißt du, wir finden auch, dass es sich nicht lohnt. Deswegen willst du den nicht haben.
Ja, das war, genau. Das war echt... Ich weiß, ich glaube, das war noch nicht mal so der Top-Verkäufer. Ich glaube, das hat er einfach irgendwie so vom Herzen her gesagt, aber damit hat er auch mein Herz erreicht. Das war
GameStop erstürmt die Herzen der Gamer-WG.
Genau.
Ja, ja. Nee, ja, für 200 Euro hat mich der XL gekostet und dann halt nochmal 6, 7 Euro für das Ladekabel. Konnte ich mitleben. Ist eine Investition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ich habe da jetzt schon so viele Stunden in das Gerät reingesteckt. Gut, wie gesagt, ich hatte auch halt vorher kein 3DS und habe jetzt eine riesige Spielauswahl, die ich nachholen kann. Und das Gerät hat ja genug Top-Titel, dass sich das lohnt. Und das Tolle ist, Spiele, die das CirclePad Pro unterstützt haben, also Metal Gear Solid, Resident Evil und so weiter und so fort, da muss ich mir jetzt keine zusätzliche Peripherie kaufen, wenn ich da eine vernünftige zweite Sticksteuerung will. Der ist da schon auf dem Gerät mit bei. Das ist halt auch wichtig gewesen irgendwo für mich.
Ja. Und ich hoffe, dass man irgendwann demnächst tatsächlich von diesen Faceplates dann auch nochmal bei den Spielen was dabei gelegt bekommt. Finde ich sehr nice, wenn man da mal so ein bisschen wechseln kann einfach.
Ja, ja.
Weil kaufen würde ich mir die jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn die bei irgendeiner Special mal dabei liegen oder als Vorbesteller-Prämie oder irgendwie sowas, das wäre schon cool.
Ja.
Fand ich übrigens damals bei der alten Xbox auch mal ganz nett. Das haben sie leider irgendwann eingedampft.
Ja,
bei der
PS4 kannst du das auch machen, aber da gibt's halt vielleicht zwei Designs bisher.
Echt? Was kannst du denn da tauschen?
Das ist ja oben so zweigeteilt, die obere Hälfte ist kleiner und die kannst du ablösen, weil da drunter die Festplatte liegt. Und das kannst du, da gibt es jetzt von The Order und von irgendeinem noch einem Spiel gibt es ja schon offizielle Plates und es sollen noch mehr kommen.
Okay.
Ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus, weil das restliche Gerät dann trotzdem schwarz ist, aber du hast dann halt oben ein kleines schickes Muster drauf. Was schon nett
ist. Ja, aber das ist, ja, wollte ich gerade sagen, finde ich auch immer sehr schön, das ist so ein nettes Detail an den Geräten.
Ja, kosten zwar schon wieder scheiße viel Geld. Ich glaube 15 bis 20 Euro wollen sie dafür haben für so ein Stück Plastik, aber gut.
Das war bei der Xbox auch, wobei man auch da sagen muss, damals so die original Xbox Faceplates, die waren tatsächlich deutlich hochwertiger. Ich hatte mal eine Gears of War von einem Fremdhersteller geholt, die war schon tatsächlich billig. Also quasi unwertig, ne? Also die war günstiger, aber auch nicht so wertig.
Okay.
Ja.
Ja, das.
Nee, da kann man schon einen Euro versenken in einem schönen Faceplate.
Ja, ach, wenn man sich eins holt, dann macht sich das schon ganz schick.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen Dragon Age durchgespielt. Da werden wir auf jeden Fall einen Podcast zu machen. Viele aus der Gamer-WG haben Wolf Among Us mittlerweile abgeschlossen. Da wollten wir, glaube ich, auch was zu machen. Also an Themen, sage ich mal, wird's nicht weniger werden. Da könnt ihr euch drauf freuen.
Ja, die Order wollen wir, Andreas und ich, nächste Woche machen. Das, also wir haben wirklich genug Futter derzeit. Und es ist.
Was habt ihr denn letzte Woche gemacht?
Danganronpa, was wir letztes Jahr schon hätten machen können. Gott, ich war zu langsam.
Dann könnte ich ja sogar noch fast mitmachen bei The Order. Ich hab's zwar noch nicht, aber vielleicht kann ich das mal ausleihen irgendwie in der Videothek.
Ja, du hast noch eine Woche Zeit. Also wir nehmen irgendwann nächste Woche auf.
Ah ja, okay. Gut.
Wäre cool auf jeden Fall, weil ich finde, die so wie das in der Presse runtergemacht wird, das hat's nicht verdient. Das ist keineswegs der Oberknaller, aber ich nehme schon mal vorweg, wesentlich besser als das, was viele Leute behaupten. Also von der Spielzeit stimmt das nicht. Ich bin bei 8 Stunden und ich habe noch 6 Kapitel vor mir. Also man kommt schon auf seine 10-12 Stunden. Das ist Standard-Shooter-Kost von der Spielzeit her. Gut, Story ist vielleicht das größte Manko. Andreas hat mir auch schon gesagt, der Cliffhanger am Ende, das fühlt sich so an, als hätte man Prolog gespielt. Aber ja, gut, ich habe jetzt bisher schon so viel geile Sachen gesehen. Ich nehme schon mal eine kleine Stelle vorweg. Das hat ja so ein Steampunk-Element. Und du bist dann später auf dem Luftschiff. Ich sag nicht, was da passiert, aber das ist visuell so beeindruckend. Ich bin weggeblasen gewesen, als ich das auf dem Fernseher gesehen habe. Und solche Momente hat das Spiel andauernd. Also wo du tatsächlich erinnernswerte Momente hast, die vielleicht von der Story her jetzt nicht das Beeindruckendste sind, aber die gut genug gemacht sind, dass sie das in Erinnerung bleibt. Also ich finde, die Presse ist dem Ding viel zu pessimistisch entgegengekommen.
Ich habe einen Screenshot von einem Typen gesehen, der hat die PS4 an einen von diesen 16:21:9 Monitoren angeschlossen. Also diese super Widescreen Monitore, wo das Spiel dann quasi balkenlos dann auch gelaufen war. Das sah fett aus.
Ja.
Also.
Ja, die Balken hätten nicht gebraucht.
Es gibt ja auch wenige Leute, die von Philips da so einen Fernseher haben. Die können sich freuen, das erste Spiel im passenden Format ist rausgekommen. Aber sehr, sehr nice dann, wenn das dann so richtig quasi balkenlos dann da erscheint.
Ja, das ist doch das Einzige, was es nicht gebraucht hätte, ganz ehrlich. Die Fernseher sind standardmäßig auf 16:9 gestimmt. Das ist Widescreen-Format. Ich weiß nicht, weshalb wir da wider Widescreen brauchen.
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, bei der Xbox wird da ja auch getrickst durch Upscaling. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Upscaling jetzt so viel intensiver sein wird als eben der schwarze Balken, oder? Gut, jetzt bin ich da nicht so der Profi, aber letzten Endes, man macht's ja gerade bei der Xbox häufig da mit 900p und Co., eben weil da ein bisschen Performance dann noch rausgekitzelt werden kann. Ich hätte mich da auch eher für so eine Lösung ausgesprochen, aber man weiß es nicht, warum sie es so gemacht haben, ne?
Ja.
Also dieses Argument jetzt hier, wir wollen Filmflair, weiß ich nicht, finde ich schon bei Filmen quasi immer nervig, wenn da schwarze Balken sind.
Ja. Ja, ich verstehe das halt bei Spielen vor allem nicht. Wir haben 16:9 Fernseher, Leute. Reicht das nicht, das ist ja schon Breitbild. Aber gut, ja, wie gesagt, wir haben genug Spiele. Das ist lustig, weil ich habe letztens in Folge 98 oder so angeguckt, wo Anton und ich dies und das und Actionfilme besprochen haben. Und da wurde in den Kommentaren gesagt, oh, euch gehen die Themen aus, hört auf. Und jetzt nähern wir uns der Folge 300. Und wir haben derzeit Themenüberfluss.
Ja, vor allen Dingen bei mir jetzt auch wirklich, jetzt wo ich Dragon Age fertig habe, da ist so ein gewisser Stein dann auch wieder vom Herzen gefallen, weil das Spiel, da habe ich jetzt 6 Wochen dran gespielt. Das waren, kann ich schon mal verraten, bei mir weit über 70 Stunden, die ich daran gesessen habe. Und das hat natürlich quasi meine komplette spielefreie Zeit dann auch aufgefressen in den 6 Wochen. Und ich freue mich tatsächlich darauf, die anderen Weihnachtstitel dann jetzt auch nochmal nachzuholen, die ich quasi hier noch liegen habe, denn ich hatte ja mit Absicht dann auch Dragon Age so ein bisschen aufgeschoben in eine Phase, wo ich genau wusste, da habe ich dann auch mal Zeit, mich dem Spiel entsprechend dann zu widmen, und das war dann jetzt vor Weihnachten dann auch nicht mehr so machbar, und jetzt kann ich dann noch so ein paar andere Titel wie die Halo Collection und vor allen Dingen dann auch Skylanders und so noch nachholen. Da hatte ich ja bisher vor Weihnachten zwar schon geholt, aber nur kurz reingeguckt.
Ja, ich habe auch noch so viele Titel, die ich eigentlich durchzocken muss. Ach Gott.
Und dann kommt ja schon der Witcher bald, oh nein.
Nächsten Monat kommt Final Fantasy Type-0 HD, Resident Evil 2, also Resident Evil Revelations 2, da kommt die Retail-Fassung Ende nächsten Monats. Dann Toki Den Kiwami ist ein Monster-Hunter-Klon für die PS4. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir das Dragon Ball Xenoverse noch holen soll, weil man da überraschend viel Gutes von hat. Also, Leute, uns gehen die Themen nicht aus. So, solange die Spielindustrie irgendwas produziert, wir sind dabei.
Okay, interessante Liste, sehr japanophil.
Ja, ja. Oh, Witcher interessiert mich nicht. Ich muss auch sagen, Dragon Age, es fällt in dieselbe Sparte halt so, westliches Rollenspiel. Ich habe es mit dem ersten Teil versucht, bin ich warm geworden. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so eins kaufe und dann enttäuscht werde, dann ist das eine größere Geldverschwendung, als wenn ich mir irgendwas hole, wo ich weiß, da stehe ich drauf.
Wo ich mich drauf freue, ist zwar auch noch ein bisschen hin, aber nicht ganz so weit wie der Witcher, kann man vorher noch was snacken. Wolfenstein The Old Blood. Einer, wenn nicht vielleicht sogar der geilste Shooter des letzten Jahres, hat Nachwuchs bekommen oder bekommt ihn bald. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Da wird ja ein Prequel zu dem Wolfenstein herauskommen und das wird einen dann quasi in die Burg wieder hineinführen. Irgendwo zu dem Zeitpunkt, den man wahrscheinlich im Intro gespielt hat vom Hauptspiel.
Ja, ich habe erst das so verstanden, dass das PS4-exklusiv ist, weil das auf Twitter irgendwie ganz falsch kommuniziert wurde. Aber das kommt, meine ich, auch auf die Xbox One und PC.
Ja, für alles, ne? PC, PS4, Xbox.
Ja, war sehr, sehr komisch kommuniziert worden. Aber es ist cool. Ich habe auch Wolfenstein rauf und runter gespielt. Ich habe es jetzt auf der PS4 ja mir nochmal geholt. Einfach, dass ich das auch nochmal auf Konsole spielen kann. Was komisch ist, ja. Ich bin vom PC auf die Konsole gewechselt bei einem Ego-Shooter. Ich freue mich da riesig drauf. Es ist einfach ein cooles, nettes Update. Dann nochmal halt die Wolfenstein-Welt, diese New Order-Welt vor der New Order zu spielen, also wirklich noch im Zweiten Weltkrieg. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das machen wird, weil man ja tatsächlich, wie der Trailer anmuten lässt, mehr im Schloss unterwegs ist und das schon halt den Titel Castle Wolfenstein wieder ein bisschen mehr unterstreicht und zurückführt zu den Wurzeln, so visuell zumindest, wie sich das gameplay-technisch auszeichnen wird. Ob man sehr viel mehr engere Gänge hat, anstatt diese offenen Areale wie aus dem Hauptspiel, ob man dann da auch spielerisch ein bisschen Unterschied merkt.
Ich hoffe einfach, dass die da vom Schwierigkeitsgrad her nicht wie früher bei so Add-ons dann quasi beim Bosskampf direkt wieder ansetzen und den Schwierigkeitsgrad weiterführen. Ich fände es schön, wenn man da auch wieder auch quasi das Spiel an die Leute richtet, die wie ich oder wie du dann das Spiel jetzt auch 8 Monate nicht gespielt haben. Aber
ja.
Ich glaube, da ist man mittlerweile auch in einer anderen Zeit, als es früher der Fall war, wo so Add-ons rausgekommen sind zu so Shootern.
Ich finde es halt interessant, dass er das tatsächlich auch als Retail-Fassung in den Handel bringen, dieses Add-on, wo doch heutzutage DLC gang und gäbe ist. Ich vermute, das kann man auch runterladen, aber dass sie da halt trotzdem eine Disc-Fassung in den Handel bringen, ist schon ziemlich cool und ich werde mir auch das vermutlich wegen dem Festplattenspeicher lieber zulegen, als mir das runterzuladen.
Ja. Ja, ist ja selbstbewusst quasi von Activision, ne? Da, nicht Activision, wie heißt die Firma?
Bethesda ist
das. Die andere. Bethesda, genau. Naja. Nee, ansonsten für mich kommt gar nicht so viel in nächster Zeit raus, deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, Titel nachzuholen. Das Einzige, wo ich mich jetzt drauf freue, weil ich schon in wenigen Stunden runterladen kann, ist Ori and the Blind Forest. Tatsächlich ein Spiel, wo ich mir sehr viel von verspreche. Ist ja so ein sehr schönes Metroid-mäßiges Spiel. Die meisten Hörer dürften es eigentlich kennen, weil da ordentlich die Werbetrommel für gerührt worden ist. Und die ersten Wertungen, die ich heute gesehen habe, waren auch eher so im Bereich 9,5, 8,5 Punkte, je nachdem von welcher Zeitung. Und also wenn das jetzt keine geschenkten Wertungen sind, dann scheint das ein echter Kracher zu sein.
Ja, bin ich ein bisschen neidisch drauf, aber ich habe generell derzeit genug zu zocken.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wir haben soweit alles, was?
Ja, dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder zu The Order. Du guckst mal, ob du dir das noch irgendwie beschaffst bis dahin.
Ob ich es noch irgendwie ausgeliehen bekomme, da muss ich mal schauen. Weil ich glaube, ja, kaufen ist, weiß ich nicht, da, also an sich ist die Spielzeit ja in Ordnung, aber irgendwie weiß ich noch nicht, ob mir das momentan selbstgebraucht 55 Euro wert ist, oder sagst, das kann man auf, sollte man auf jeden Fall gespielt haben?
Nee, dafür ist zu viel Technik-Demo-Gefühl drin. Das, okay. Ja, gut. Ich werde da nächste Woche noch zu was sagen, aber das ist ein Jahr zu spät. Das ist definitiv ein Jahr zu spät. Ja, also leih es lieber aus, um den ersten Eindruck zu machen.
Genau, ausleihen. Ich habe ja schon mein Geld für Rise ausgelegt.
Ja, das ist nämlich der Vergleichstitel. Deswegen finde ich, es ist ein Jahr zu spät. Das hätte dann rauskommen müssen, einfach um zu zeigen, okay, die Xbox One kann Rise und wir können The Order. Aber gut, genau. Da diskutieren wir dann nächste Woche mehr drüber. Ja, dann würde ich sagen, war schön, sich mit dir geprügelt zu haben, Thomas.
Ja. Und dann verabschiede ich mich von den Hörern. Wir hören uns auf jeden Fall, ja, ob ich nächste Woche dabei bin, weiß ich nicht, aber wir hören uns demnächst wieder. Ciao, euer Thomas.
Ja, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Namate. Let's get it.